Ja, so ist es. Gut, heute hier zu sein. Wir sind in einer Predigtreihe über das Buch Exodus oder 2. Mose. Und heute ist meine dritte Gelegenheit, in dieser Predigtreihe zu predigen. Und also bei den ersten beiden Predigten habe ich unabsichtlich eine Illustration oder eine Geschichte über Baseball benutzt. Ja, wie gesagt, das war unabsichtlich, aber dann habe ich gesagt, ich muss das noch ein drittes Mal machen. Und so, ich habe noch eine Geschichte oder eine Illustration für uns, das uns hoffentlich helfen kann, etwas zu verstehen. In Baseball darf eine Mannschaft eine Nummer nicht mehr vergeben. Und so normalerweise bedeutet das, dass ein Spieler über einen langen Zeitraum so gute Leistungen erbracht hat, oder vielleicht war er ein wichtiger Spieler für eine Mannschaft, die eine Meisterschaft gewonnen hat, und die Mannschaft möchte diesen Spieler ehren für seine Leistung, und indem sie die Nummer nicht mehr vergibt. Und das bedeutet, dass kein Spieler in der Zukunft für diese Mannschaft darf diese Nummer tragen. Und so bei meiner Lieblingsmannschaft, die Texas Rangers, ja, also ich komme aus Texas, und also die folgenden Nummern dürfen nicht mehr vergeben bei die Texas Rangers. So die Nummer 7 für den Spieler Ivan Rodriguez, die Nummer 10 für Michael Young, die Nummer 26 für Johnny Oates, ein ehemaliger Manager oder Trainer. Die Nummer 29 für Adrian Beltre, 34 für Nolan Ryan und dann die Nummer 42. Aber die Nummer 42 ist ein bisschen interessant, weil kein Spieler, der die Nummer 42 für die Rangers getragen hat, in der Vergangenheit, also in der ganzen Zeit, wo sie als Mannschaft in der Liga war, kein Spieler hat diese Nummer getragen und als würdig angesehen werden kann, diese Nummer nicht mehr zu vergeben. So, warum dann ist diese Nummer nicht mehr zur Verfügung für die Spieler heute? Weil die Liga, also das heißt Major League Baseball, in dem Jahr 1997 die Nummer 42 in der gesamten Liga nicht mehr zur Verfügung steht. Also das bedeutet, dass kein Spieler in der ganzen Liga, also nicht nur auf meiner Lieblingsmannschaft oder eine andere, in der ganzen Liga darf kein Spieler diese Nummer tragen. Und das geschieht zu Ehren von einem bestimmten Spieler, der heißt Jackie Robinson. Jackie Robinson hat diese Nummer 42 getragen. Und Jackie Robinson war der erste schwarze Spieler in Major League Baseball. Also davor durften schwarze Spieler auf der professionellen Ebene nicht mit weißen Spieler zusammenspielen. Also es ging um Rassismus damals, eine schreckige Zeit in den USA. Und also das war nicht gut, aber die schwarzen Spieler hatten ihre eigene Liga, die jedoch nicht als gleichwertig angesehen wurde. Und Jackie Robinson hat so sein erstes Spiel in der Liga für die Brooklyn Dodgers am 15. April 1947 gespielt. Also 50 Jahre später wurde diese Nummer so geehrt und nicht mehr vergeben worden. Aber ja, er war ein großartiger Spieler und er öffnete vielen anderen schwarzen Spielern die Tür, um in der Liga zu spielen. Und viele dieser Spieler, einschließlich Jackie Robinson, sind jetzt in der Hall of Fame. Also bekannte Spieler wie Satchel Paige, Willie Mays, Bob Gibson und so weiter. Und so, Jackie Robinson zu ehren, darf kein Spieler in der gesamten Liga die Nummer 42 tragen, außer am 15. April, dem Tag, an dem er zum ersten Mal gespielt hat. Und an diesem Tag trägt jeder Spieler die Nummer 42. Und ohne Nachname auf der Rückseite des Trikots. So, das war so ein Weg zu ehren, was er getan hat und wie er die Liga geholfen hat. Und diese Nummer 42 wurde von der Liga zu Ehren dieses Mannes abgesondert, so der etwas Außergewöhnliches geleistet hat. Die Nummer hat so eine besondere Bedeutung, nicht wegen der Zahlen, sondern wegen des Mannes, der die Nummer getragen hat und wegen seiner Leistungen. Und so dieses Konzept, dass etwas abgesondert ist, kommt auch in der Schrift häufig vor. Obwohl wir so ein Wort dafür haben, und das Wort ist heilig. Wir sehen dieses Wort heilig ganz oft in der Schrift. Und das ist es, was das Wort in der ursprünglichen Sprache bedeutet. Das Wort heilig bedeutet abgesondert, sakral oder absolut rein. Und in dieser Predigtreihe, heute kommen wir zu den Kapiteln 25 bis 31, also ganz viel, wir werden nicht alle sechs Kapiteln heute durchlesen, aber in diesem Buch, in 2. Mose, sehen wir dieses Konzept in diesen Kapiteln deutlich. Lasst uns also die ersten 9 Verse von Kapitel 25 zusammenlesen. So, wenn du eine Bibel auch dabei hast, kannst du aufschlagen. Es wird auch auf der Leinwand. 2. Mose Kapitel 25, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen, und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widerfelle, Seekuhfelle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Sauböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. So, in diesem Kapitel, gleich nach der Bestätigung des Bundes in Kapitel 24, beginnen die Pläne für die Stiftshütte. Und letzte Woche hat Alex über diesen Bund zwischen Gott und Israel als eine Art von Ehe zwischen zwei Parteien gesprochen. In diesem Fall zwischen Gott und dem Volk Israel. Wenn wir von einer Ehe sprechen, dann sehen wir, wie Gott bei seinem Volk einsieht. Und das wird durch den Bau der Stiftshütte deutlich. Und wir werden auf diesen Gedanken gleich zurückkommen, aber der erste Punkt, den wir in diesen Kapiteln 25 bis 31 sehen können, ist, dass die Stiftshütte zeigt, dass Gott heilig ist. Und das ist der erste Punkt für diese Predigt, dass Gott ist heilig. Ich habe schon erwähnt, dass das Wort heilig bedeutet, dass etwas abgesondert, sakral oder absolut rein ist. Und wir können dies an den Materialien erkennen, die für den Bau der Stiftshütte verwendet werden. Also Gold, Silber und Bronze wurden verwendet. Wie gesagt, wir können nicht alles durchlesen, aber wir haben wir sehen alles hier im Detail, wie genau alles aufgebaut soll. Wir haben hier eigentlich ein Bild davon. Hoffentlich ist das klar genug. Leider gibt es nicht so viele gute Bilder, für was wir denken, was die Stiftshütte aussieht. Aber ja, so hier ist das Zelt und kann man so zwei Zimmer sehen, sozusagen. Und dann, und das ist nur, was wir denken, also basierend auf der Beschreibungen, die wir in der Schrift finden. In dem Inneren des Zeltes befand sich das Heiligtum mit drei Dingen. So erstmal mit dem Schaubrottisch. Man kann das in Kapitel 25, Vers 23 bis 30 sehen. Dann auch dem goldenen Leuchter, beschrieben in 25, Vers 31 bis 40. Und dann dem Räucheraltar, und das ist in Kapitel 30, Vers 1 bis 10 beschrieben. Und so Aaron, der hohe Priester, würde jeden Morgen in diesen Bereich kommen, um den Herrn ein Weihrauchopfer darzubringen. Das war so ein heiliger Ort, den nur der hohe Priester betreten durfte. Und dann noch weiter drinnen befand sich das Allerheiligste. Und hier wurde die Bundeslade aufbewahrt. Und in der Bundeslade findet man die Tafeln mit den 10 Geboten, auf die Gott selbst geschrieben hatte. Und die Bundeslade war aus reinem Gold gefertigt. Und das zeigt uns auch, dass für diesen Zweck kostbares, reines Metall verwendet wurde. Und in dem Buch 3. Mose oder Leviticus wird das erklärt, was in diesem Raum geschieht. In diesem Raum, das Allerheiligste, darf nur der hohe Priester hineingehen und auch nur einmal im Jahr. Weil das so heilig ist, man könnte nicht vor der Gegenwart Gottes kommen. Und er würde in diesem Raum, ja, er würde dies an dem Versöhnungstag tun. Und das ist heute der jüdische Feiertag Yom Kippur. Und an dem Versöhnungstag bringt der hohe Priester ein Opfer für sich selbst dar und bringt dann ein Sühneopfer für das Volk dar. Mehr darüber kann man in 3. Mose Kapitel 16 lesen. Und dann man sieht auch, das Zelt selbst war mit blauem und purpurnem und scharlachrotem Leinen bedeckt, also sehr feinen Stoff. Und dann gab es einen Vorhang oder Schleier, der den heiligen Ort von dem Allerheiligsten trennte. So, es ist alles ein bisschen kompliziert, sehr detailliert, aber das war so das Zelt für Gott unter seinem Volk. Und dann außerhalb des Zeltes war der Vorhof. Und die Stangen rund um den Hof waren aus Bronze und die Spitzen aus Silber. Dann gab es das bronzene Waschbecken, das für die zeremoniellen Waschungen verwendet wurde, und den bronzenen Altar, auf dem die Opfer dargebracht wurden. Und wir sehen, dass Bronze und Silber verwendet wurden, auch das sind edle Metalle, aber nicht so kostbar wie Gold. Also Gold wurde in dem Zelt benutzt und dann im Vorhof Bronze und Silber. Und man kann mehr über diese Dinge in Kapitel 27 von 2. Buch Mose und dann auch Kapitel 30, Verse 17 bis 21. Wie gesagt, es gibt ganz viel hier, wir können nicht alles durchlesen. Aber dieses gesamte Gebiet, der Vorhof, war 1045 Quadratmeter groß. Also ein großer Bereich. Und der Eingang war im Osten, was auch deshalb von Bedeutung war, weil es eine Verbindung zum Garten Eden in 1. Mose Kapitel 3 gibt. So das Zelt, der Vorhof und alle Regeln, die man in diesem Text, in diesen Kapiteln lesen kann, zeigen die Heiligkeit Gottes, wie heilig Gott ist. Die Anweisungen waren sehr spezifisch, weil es für Gott sein sollte. Die Materialien waren von hohem Wert, weil sie für Gott bestimmt waren. Und Gott ist ein heiliger Gott. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Gott, wenn nicht die wichtigste Eigenschaft von Gott. Er ist heilig. Absolut heilig und rein. Er ist nicht wie etwas in dieser Welt. Wir können nichts mit ihm vergleichen, weil er so heilig ist. Und die Stiftshütte ist eine Sache, die wir in dem Alten Testament sehen, die seine Heiligkeit verdeutlicht. So der zweite Punkt für uns heute ist, dass Gott ist nah. Gott ist heilig und Gott ist nah. Das ist eine weitere Sache, die uns die Stiftshütte zeigt. Wie gesagt, in Kapitel 24 sehen wir die Bestätigung des Bundes und es könnte eine Verbindung zu einer Hochzeitszeremonie hergestellt werden, in der Art, dass Treue vorgeschrieben war. Und im traditionellen Sinn sehen Mann und Frau nach der Hochzeitszeremonie zusammen und beginnen ein neues Leben als eine neue Familie. So das haben Rachel und ich getan nach der Hochzeit. Dann wohnen wir zusammen in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus und wir sind eine neue Familie. Das haben wir getan nach unserer Hochzeit. Und diese Stiftshütte zeigt uns das auch. In dem Buch 4. Mose, die Stiftshütte, ist es so beschrieben, steht in der Mitte des Volkes. Und dann die 12 Stammen Israels waren rundum die Stiftshütte. Also 3 Stammen östlich, 3 Stammen nordlich, 3 westlich und 3 südlich, mit der Stiftshütte ganz in der Mitte. Und so das zeigt, dass Gott einsieht, sozusagen. Er lebt inmitten seines Volkes, in einem Zelt, genau wie das Volk. Er identifiziert sich mit seinem Volk und geht mit ihm, wohin das Volk geht. Und das ist der Grund, warum ich den Text für die heutige Lesung ausgewählt habe. Wo immer wir hingehen, ist Gott mit uns. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo wir gehen können und Gott nicht dabei ist. Er ist immer mit uns. Und die Stiftshütte war so ein Mittel, um dem Volk Gottes zu zeigen, dass Gott das Volk nicht verlassen wird. Er ist bei ihnen, wohin sie auch gehen. Damals wussten sie das noch nicht, aber die 40 Jahre der Wüstenwanderung standen ihnen bevor. Und die Stiftshütte zeigte Gottes Gegenwart bei seinem Volk und seine Identifikation mit ihnen. Er war mit ihnen in der Wüste und lebte in einem Zelt, also ein sehr aufwendiges und besonderes Zelt, um sicher zu sein, ein Zelt, das für einen König geeignet war. Und er war der göttliche König, aber dennoch ein Zelt. Und das zeigte dem Volk Gottes, dass er nah war. Er war bei ihnen. Und dann ein dritter Punkt für uns heute ist, dass Gott versorgt. Gott stellt sehr spezifische und strenge Anforderungen an die Stiftshütte. Aber er stellt auch alles zur Verfügung, was für den Bau und den Zweck der Stiftshütte benötigt wird. Zunächst einmal stellt Gott dem Volk die benötigten Materialien zur Verfügung. Gott sagt Mose in diesem Text in Kapitel 25, er solle eine Opfergabe aus diesen Materialien sammeln, aber das Volk wandert in der Wüste. Woher hätten sie Gold, Silber, Bronze und die feinen Leinenstoffe nehmen sollen? Sie haben diese Dinge von den Ägyptern bekommen, als Gott sie aus der Sklaverei befreite. Das kann man in Kapitel 12, Verse 35 bis 36 nachlesen. Gott stellte ihnen die Materialien zur Verfügung, als er sie befreite. So Gott hat für sie, für sein Volk versorgt. Er hat alles vorbereitet. Und dann zweitens stellte Gott die Arbeiter zur Verfügung, die die Stiftshütte anfertigen und bauten. Schau mal diese erste Teil von Kapitel 31. Wir kommen zu dem Ende des Textes für diese Predigt. Also Kapitel 31, Verse 1 bis 11, habe ich auch hier auf der Leinwand. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihm Oholiab beigegeben, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe allen, die ein weißes Herz haben, die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Die Stiftshüte und die Lade des Zeugnisses und den Sühnedeckel darauf und alle Geräte der Stiftshüte und den Tisch und seine Geräte und den reinen Leuchter und alle seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell und die Dienstkleider und die heiligen Kleider Aarons des Priesters und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum, ganz so wie ich es dir geboten habe, sollen sie es machen. So, ein bisschen lang, ja, weiß ich, aber das war sehr wichtig. Gott hat vor allem zwei Männer berufen und hat ihnen die Fähigkeit gegeben, diese Dinge zu schaffen, die Gott vorgeschrieben hatte. Und dann gab es noch andere, die von Gott mit Fähigkeiten ausgestattet waren, um die verschiedenen Elemente der Stiftshütte zu bauen. Alles von Kapitel 25 bis Kapitel 30 in dem Buch 2. Mose. Gott stellte die Arbeiter zur Verfügung und hat sie auf besondere Weise für diese Aufgabe begabt. Und schließlich versorgte Gott ein Opfersystem für sein Volk, damit sie weiterhin zusammenwohnen könnten. Wir müssen uns erinnern, Gott ist absolut rein und heilig. Und als heiliger Gott kann er nichts Unheiliges in seine Gegenwart lassen. Das würde bedeuten, dass selbst Gottes Volk nicht in seiner Nähe sein könnte. Und wir sehen diese Trennung auch von dem Bild. Ich guck mal auf diese. Ja, es gibt diese Trennung. Also das Zelt darf nur der Hohepriester eintreten und dann der Allerheiligste, der Hohepriester, nur einmal im Jahr und unter bestimmten Regeln, weil Gott so heilig ist. Die Stiftshütte ist ein besonderer Ort und es gibt bestimmte Bereiche, die ja nur der Hohepriester betreten darf. Aber sie befindet sich immer noch inmitten des Volkes. Und wie kann das sein? Gott wusste, dass sein Volk sündigen würde. Und er hat einen Weg geschaffen, auf dem das Volk Opfer darbringen konnte, um Vergebung oder Sühne zu erlangen. In diesen Kapiteln wird sehr detailliert beschrieben, was die Priester tragen und was sie tun sollten, wenn sie Opfer darbrachten. Und in dem Buch 3. Mose wird sogar noch ausführlicher beschrieben, wie viele Opfer dargebracht werden sollten, wie oft die Opfer dargebracht werden sollten und was die Priester zu tun hatten. Und wenn du diese Beschreibungen liest, dann wirst du sehen, wie ernst es ist, dass das Volk Gottes Opfer darbringen musste, um Vergebung für seine Sünden zu erlangen. Und tatsächlich sollten diese Opfer so oft dargebracht werden, dass der Vorhof, wir sehen hier nochmal diesen, der Vorhof im Grunde zu einem Schlachthaus wurde, in dem ständig Tiere getötet, Blut vergossen und Gott Brandopfer dargebracht wurden. Und aus der Stiftshütte würde eine ständige Rauchwolke aufsteigen. Und wenn die Menschen in der Mitte gucken und diese Rauchwolke sehen, sollte sie an Gottes Heiligkeit und ihre Sünde erinnern. Und also das mag für unser modernes Denken schrecklich klingen, aber es zeigt eigentlich, wie ernst die Sünde ist. Deine Sünde und meine Sünde sind viel ernster und tödlicher, als wir denken. Und diese Opfer müssen gebracht werden, weil das Volk Gottes gesündigt hat und sie haben Gott versagt. Aber das war auch eine Erinnerung an die Gnade Gottes. Gott hat einen Weg geschaffen, dass ihnen vergeben werden konnte. Gott war ein gnädiger, liebender Gott. Er hat das Volk nicht einfach verstoßen, als sie versagt hat. Er hat ihnen Barmherzigkeit geschenkt. Warum ist das für uns wichtig? Alles hier mit der Stiftshütte. Warum sollten wir uns mit der Gestaltung der Stiftshütte beschäftigen? Die Stiftshütte eigentlich gibt es dort gar nicht mehr. Seit Hunderte, Tausende Jahren gibt es das gar nicht mehr. Es ist wichtig, weil die Stiftshütte, wie viele andere Dinge in dem Alten Testament, auf etwas Größeres hinweist. Sie weist uns auf Jesus hin, besonders auf Jesus. Schau mal die drei Punkte von dieser Predigt nochmal an. Gott ist heilig. Wir sehen das in Jesus eigentlich. Jesus war absolut heilig und rein. Er ist Gott. Jesus hat nie gesündigt. Zweitens, Gott ist nah. Jesus, der ewige Sohn Gottes, erniedrigte sich und nahm Menschenfleisch an. Johannes 1, Vers 14 zeigt uns, hier haben wir das. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So, wir sehen hier in diesem Vers die Herrlichkeit und Heiligkeit Gott. Und hier es geht um Jesus. Aber auch, dass er Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und das Wort wohnte kann in der Originalsprache mit Stiftshüte als Verb übersetzt werden. Also könnte man auch sagen, er hat unter uns gestiftshütet oder wie, also da, ich weiß, das ist kein echtes Wort, aber das ist die Idee, dass Gott unter sein Volk wohnt. Er ist mit ihnen. Und das weist auf die Zeit hin, in der Gott selbst Menschenfleisch annimmt und sich mit seinem Volk identifiziert. Und dann schließlich versorgt Gott für sein Volk. Gott versorgt nicht nur für den Bau der Stiftshütte, sondern auch für ein Opfersystem, in dem das Volk darbringen und Vergebung für seine Sünden finden konnte. Und Jesus hat das in noch größerem Maße durch seinen Tod am Kreuz getan. Hebräer Kapitel 9, Verse 11 bis 14 beschreibt dies. Der Autor schreibt: Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und verkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Christus hat ein größeres und besseres Opfer dargebracht, einmal für alle Zeiten. Und er hat dies nicht in der Stiftshütte auf der Erde getan, er ist in das Allerheiligste eingetreten, vor den Thron Gottes im Himmel, und bringt sein eigenes Blut als vollkommenes Opfer für das Volk Gottes dar. Und wenn du dich an der Geschichte in dem Neuen Testament erinnerst, bei dem Tod Jesu, was passiert? Der Vorhang für das Allerheiligste wurde zerrissen. Und das heißt, wir dürfen jetzt zu Gott kommen, weil Jesus das perfekte Opfer war. Und wenn du deine Sünden bereust und an Jesus glaubst, der sich selbst geopfert hat, indem er am Kreuz gestorben ist und von dem Toten auferstanden ist, werden dir deine Sünden vergeben. Und du gehörst zu der Familie Gottes. Jesus hat dem Volk Gottes den Weg zur Vergebung seiner Sünden eröffnet. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, was das bedeutet, auf Jesus zu vertrauen und dass dir deine Sünden vergeben werden, dann bitte sprich mit mir oder sprich mit jemand anderem, den du vertraust. Heute kann der Tag sein, an dem du Vergebung durch die Gnade Gottes findest. Und das ist eine gute Nachricht. Das Alte Testament eigentlich ist voll von guten Nachrichten. Ja, es mag einige Teile geben, die für uns verwirrend sind, weil diese Dinge vor tausenden von Jahren in einer ganz anderen Kultur stattgefunden hat. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, den Kontext zu verstehen, sehen wir gute Nachrichten. Wir sehen eine Vorahnung der Dinge, die kommen werden. Und das, was die Stiftshütte dem Volk Gottes damals sagte, können wir auch heute sehen. In Jesus. Wir sehen, dass Gott ist heilig, Gott ist nah und Gott versorgt für sein Volk. Das ist eine gute Nachricht für uns. Ja, lass uns am Ende dieser Predigt hier beten. Gott, wir sind dankbar, dass du ein heiliger Gott bist. Dass du ein Gott, der nah ist, dass du für sein Volk, für dein Volk versorgst. Gott, wir sind so dankbar für diese Eigenschaften, weil sie uns Hoffnung bringen. Und Gott, vor allem können wir diese Dinge in Jesus sehen. Das ist nicht nur eine Geschichte von dem Alten Testament, wo wir das sehen. Das ist auch für uns heute relevant in Jesus. Und Gott, ich bete heute für uns hier, wenn jemand hier ist, der noch nicht an dir vertraut hast, noch nicht von den Sünden umgekehrt hat und an dich geglaubt hat, dann Gott, bete ich, dass heute der Tag sein würde, wo er oder sie auf dich vertraut. Gott, zeig uns noch weiter aus deinem Wort, aus dem Alten Testament, was wir in Jesus die Erfüllung sehen können. Hilf uns zu verstehen, wie wichtig diese Texte sind. Auch wenn sie manchmal verwirrend sind, hilf uns das zu verstehen, dass du noch heute zu uns durch dein Wort sprichst. Sei mit uns und hilf uns, diese Dinge zu verstehen. Danke für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit an dein Volk damals und auch an uns heute. Bitte schenk uns noch weitere Gnade und Barmherzigkeit wegen unserer Sünde. Amen. Ja, dann gleich werde ich die Kinder runterbringen. Wir haben also Geschenke für die Mutter und wir singen auch gleich ein Lied vor dem Segen.